herzlich willkommen bei der Vollzeitrentner, der Podcast-Show, die euch auf eine Reise aus packenden Geschichten, persönlichen Anekdoten und unvergesslichen Erlebnissen aus dem Leben zum und im Ruhestand mitnimmt. Es geht um Leben, Leute, Lifestyle und Legenden. Freut euch auf spannende Erzählungen, humorvolle Ereignisse und zeitlose Weisheiten, aber auch auf einen persönlich kritischen Blick auf die Generationenunterschiede. Diese Podcast-Show setzt sich dabei analytisch provokant mit den Sichtweisen der Gen X und Gen Z auseinander. Provokant, humorvoll und immer am Puls der Zeit für alle, die das Älterwerden anders denken wollen. Untermalt von der Musik der Boomer-Ära, die eine ganze Generation prägte, Rock'n'Roll, Blues and Beat. Ein Podcast voller Weisheiten, Humor und den unvergesslichen Klängen. Es ist nicht nur ein Podcast für Senioren, sondern auch für alle, die es noch werden wollen. Deshalb taucht ein und erlebt das Leben und den Ruhestand in vollen Zügen. Spricht der Sturm im Äther, wild, laut und gnadenlos neugierig. Willkommen zu Episode 29 von Der Vollzeitrentner, der Podcast-Show, die dir keine Ruhe lässt. Ich reiße die Türen auf, jage dich durch knackige Storys und serviere Insights, die einschlagen wie Gewitter. Keine Schonzeit, keine Bremse, nur pures Sendefeuer. Bereit? Dann volle Frequenz voraus. Bereit für Folge 58? Unter dem Deckmantel der Pressefreiheit, wie Journalismus heute Meinung als Wahrheit tarnt. Ein gnadenloser Reality-Check für eine Medienwelt, die Haltung predigt, aber Objektivität längst beerdigt hat. Diese Folge zeichnet ein scharfzüngiges Porträt eines Journalismus, der seine Rolle als kritischer Beobachter weitgehend aufgegeben hat. Statt unbequeme Wahrheiten zu recherchieren, dominieren heute Haltungsjournalismus, ideologisch gefärbte Narrative und klickoptimierte Empörung. Redaktionen inszenieren Meinungen als Fakt, verwechseln Reichweite mit Relevanz und nutzen Pressefreiheit oft als Schutzschild gegen Kritik. Es wird beschrieben, wie Nachrichten zur Mischung aus Predigt, Kommentar und Werbebroschüre verkommen, getragen von Sponsoreninteressen und Algorithmuslogik. Das Fazit: Die vierte Gewalt hat sich zum PR-Apparat mit moralischem Anspruch entwickelt. Der Medienkonsument wird nicht mehr informiert, sondern missioniert. Mein persönlicher Ausweg: kompletter Medienverzicht, um geistige Unabhängigkeit zurückzugewinnen. Mutig, wandlungsstark und voller Leben. In Folge 59, Projekt Landhotel oder warum Banker keine Fantasie haben dürfen, geht es auf eine Reise von der abhängigen Beschäftigung in die neue Freiheit, die zunächst aber noch scheiterte. Projekt Landhotel erzählt die wahre Geschichte eines Traums, der an deutscher Bürokratie und Bankenfantasielosigkeit zerschellt ist. Aus einer neuen Beziehung und einem charmanten Restaurant im Spargelland entsteht die Vision. Ein Landhotel an der Autobahn, perfekt für die Expo 2000. Der Businessplan steht, die Zahlen passen, doch Banker sehen Visionen nur als Risiko, Bauämter als Chance, jede Idee in Formularstaub zu ersticken. Monate gehen verloren, die Messe zieht vorbei, der Enthusiasmus stirbt. Am Ende, Projekt beerdigt, Geld fast zurück, Expo dann sowieso ein Flop und die Lektion fürs Leben gelernt. In Deutschland scheitert nicht die Idee, sondern der Mut derer, die sie möglich machen könnten. Nur dieses Mal hat mich sogar der bürokratische Starrsinn vor einem größeren Flop bewahrt. Aber selbstverständlich wie immer haben die allseits so gut meinenden Bürokasper genau das nicht gewollt. Manchmal muss man ein Wagnis eingehen, um zu erkennen, dass der wahre Mut darin liegt, rechtzeitig die Reißleine zu ziehen. Als Vollzeitrentner habe ich beides gelernt, für eine Idee zu brennen und sie ohne Risiko zu begraben, wenn Bürokratie, Bedenkenträger und Fantasielosigkeit sie im Keim ersticken. Mut zum Wagnis, Wagnis zum Mut und dann erhobenen Hauptes weiterziehen.
Unter dem Deckmantel der Pressefreiheit, wie Journalismus heute Meinung als Wahrheit tarnt.
Früher, da hatte der Journalismus eine noble Aufgabe, Mächtigen auf die Finger zu schauen, Missstände aufzudecken, die Wahrheit zu suchen, selbst wenn sie unbequem war. Heute ist Journalismus eher ein glamouröses Influencer-Hobby mit Presseausweis, ideologisch vorgespannt, quotenorientiert und algorithmusoptimiert. Willkommen in der Ära des Quotenjournalismus. Nachrichten? Nein, mein Freund, Nachrichten sind langweilig. Einen unabhängigen Journalismus sehe ich schon lange nicht mehr. Journalismus und Medien sind Quoten, Klick und Reichweiten gesteuert und werden von Selbstdarstellern und Selbstinszenierern geprägt. Echte Journalisten wie Peter von Zahn, Thilo Koch oder Dagobert Lindlau sind längst ausgestorben. Danach kam nur noch Haltungsjournalismus, die Verbreitung von Narrativen und Ideologien und jetzt auch noch Fakes. Nennen wir es nicht Journalismus, nennen wir es PR mit Haltungsschaden oder zeitgemäßer Prompt-Content-Creator.
Das Redaktionsmeeting von heute.
Frei nach realistischen Begebenheiten.
Chefredakteur.
Gibt's was Neues?
Reporter.
Ja, wir hätten einen komplexen, neutralen Bericht zu einem internationalen Konflikt.
Chefredakteur.
Komplex? Neutral? Um Himmels Willen. Wir brauchen etwas mit Emotion und Haltung. Können wir es so umschreiben, dass es Empörung, Betroffenheit und moralische Überlegenheit erzeugt?
Reporter.
Aber die Fakten?
Chefredakteur.
Fakten sind was für Wikipedia. Wir machen hier Content.
Pressekodex 2.0, die inoffizielle Version.
Paragraph 1 Wahrheitspflicht.
Die Wahrheit ist relativ. Am besten relativ zur Reichweite.
Paragraph 2 Sorgfalt.
Quellenprüfung erfolgt über Social Media Kommentare und das Bauchgefühl des Redakteurs.
Paragraph 3 Unabhängigkeit.
Unabhängigkeit von der Realität, nicht vom Werbekunden.
Paragraph 4 Trennung von Werbung und Redaktion.
Werbung wird klar als Redaktion getarnt, Redaktion klar als Werbung.
Paragraph 5 Korrekturen.
Fehler werden nicht korrigiert, sondern als neue Perspektive verkauft.
Paragraph 6 Vielfalt der Meinungen.
Es dürfen alle Meinungen veröffentlicht werden, sofern sie identisch sind.
Paragraph 7 Umgang mit KI.
Texte dürfen durch künstliche Intelligenz erstellt werden, solange diese vorher ausreichend ideologisch gefüttert wurde.
Narrative statt Nachrichten.
Haltungsjournalismus ist wie ein All-Inklusiv-Urlaub im Kopf des Redakteurs. Man bekommt nur zu sehen, was in den Reiseplan passt. Alles andere fällt unter Kontext oder wird einfach weggelassen. Recherchen, mühsam, investigativ, kostet Geld. Meinungen, kostenlos und produzieren Klicks.
Das Grundgesetz als Tarnkappe, Pressefreiheit im Jahr 2025.
Aus Sicht eines alten Hasen oder sagen wir lieber, eines Vollzeitrentners, der noch erlebt hat, wie Berichterstattung tatsächlich einmal neutral war, wirkt das heutige Mediengebaren wie ein seltsamer Jahrmarkt. Früher war Pressefreiheit ein Werkzeug, um unbequeme Wahrheiten zu sagen, egal, ob sie den Herrschenden passten oder nicht. Heute ist sie oft nur noch ein Schutzschild, hinter dem man sich sich verschanzt, wenn jemand die inhaltliche Schlagseite anspricht.
Wie? Wir sind nicht objektiv. Das ist Pressefreiheit.
Ja, sicher, und ein Schokoriegel ist jetzt Gemüse, weil auf der Packung mit Nüssen steht. Es wirkt, als ob viele Journalisten die Pressefreiheit nicht mehr als Verpflichtung begreifen, sondern als Jokerkarte im Spiel um Reichweite und Selbstbestätigung. Objektivität, das sei ein alter Hut, heute müsse man Klarhaltung zeigen. In der Praxis heißt das, die eigene Weltanschauung so zu verpacken, dass sie wie Journalismus aussieht und sich notfalls hinter Artikel 5 des Grundgesetzes zu verstecken, falls jemand den Trick durchschaut. Das Ergebnis, ein Berufsstand, der sich selbst gern als letzte Bastion der Demokratie feiert, aber immer öfter wie ein politischer PR-Apparat agiert, mit dem feinen Unterschied, dass er dafür nicht bezahlt wird, obwohl er dafür bezahlt wird, nur eben nicht vom Medienkonsumenten, sondern von Anzeigenkunden, Förderern, Kooperationspartnern und hin und wieder von einem Ministerium, das zufällig exakt dieselben Botschaften wichtig findet. Für den Vollzeitrentner Medienkonsumenten ist das ein bitterer Anblick. Die Zeitung, die früher als Informationsquelle diente, ist heute oft eine Mischung aus Predigt, Kommentarspalte und Werbebroschüre, hübsch drapiert unter dem Herrenbanner Pressefreiheit. Deshalb habe ich mich als Vollzeitrentner schon vor geraumer Zeit bewusst von allen Printmedien und dem TV-Medienkonsum verabschiedet, denn ich weigere mich, mein Denken weiterhin in vorgefertigte Meinungsblasen pressen zu lassen, die als Journalismus getarnt sind. Stattdessen habe ich mir meine eigene Meinung zurückerobert, meine persönliche Freiheit verteidigt und meine geistige Unabhängigkeit wiedergefunden. Frei von der manipulativen Illusion einer Branche, die einst Hüter in der Wahrheit war, heute aber oft nur noch der Lautsprecher ihrer eigenen ideologischen Haltung, einer vorgegebenen politischen Richtung oder der ihrer Geldgeber ist. Das ist mein stiller Protest, mein persönlicher Akt der Selbstbefreiung in einer Welt, in der echte Unabhängigkeit im Medienbetrieb zur Rarität geworden ist.
Fazit:
Der Journalismus hat seine Rolle als kritischer Beobachter weitgehend aufgegeben. Stattdessen tritt er nun auf wie ein Moralprediger mit Sponsorenvertrag, der im Theater der Selbstinszenierung spielt, während das Grundgesetz im Hintergrund als Dekoration hängt. Wer das nicht sehen will, darf sich gern weiter mit derart vorgefertigter Convenience informieren lassen. Alle anderen sollten wissen, die vierte Gewalt hat längst gelernt, wie bequem es ist, im gleichen Bett wie die Macht zu schlafen, solange das Kissen aus Klickzahlen, Voten und Reichweite besteht. Doch das Publikum merkt es. Nicht umsonst spricht man inzwischen von Haltungsjournalismus. Die eigentliche Aufgabe, informieren, ist längst ersetzt durch das Missionieren. Der Medienkonsument wird nicht mehr als mündiger Bürger betrachtet, der eine Geschichte in ihrer ganzen Komplexität einordnen kann, sondern als ideologisch formbares Weichtier, das mit den richtigen Emotionen gefüttert werden muss. Und so kommen wir zu dem, was heute als Journalist durchgeht: ein Prompt-Content-Creator, halb Selbstdarsteller, halb Influencer, vollständig abhängig von Algorithmus und Sponsorenlaune. Das Ergebnis, ein endloser Strom von Texten, der aussieht wie Journalismus, sich anhört wie Journalismus, aber inhaltlich so tief ist wie eine Pfütze im Hochsommer.
Projekt Landhotel oder warum Wenger keine Fantasie haben dürfen.
Ursprünglich wollte ich nach meiner zweiten Scheidung Mitte 1992 erstmal eine Pause vom Beziehungschaos einlegen, doch wie das Leben so spielt, saß ich nur wenige Wochen später wieder bei Norbert im New Orleans und lernte dort die nächste faszinierende Frau kennen. Wie sich herausstellte, betrieb sie ein kleines Restaurant in einem Ortsteil von Burgdorf bei Hannover. Tagsüber war sie jedoch noch zu zwei Dritteln beim Landeskriminalamt Niedersachsen tätig, ein beeindruckendes beeindruckender Spagat zwischen Verbrechensbekämpfung und Bratkartoffeln. Das Restaurant führte sie abends an drei Tagen in der Woche und ganztägig am Wochenende. Der Koch dort war ein ehemaliger Kollege von Norbert und alle hatten früher gemeinsam in der Altstadt von Hannover gearbeitet, auch mit Karl Chen, so dass sich der gastronomische Kreis auf charmante Weise wieder schloss. Hannover-Reben, Altstadt verbindet. Wie das so ist, wenn man jemanden kennenlernt, erst ein Essen, dann ein Gläschen, schließlich die Wochenendidylle. Anfangs beschränkten sich unsere Treffen auf ihre freien Tage. Doch bald entwickelte sich, was sich immer entwickelt, wenn Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für gute Küche und Nähe zueinander finden. Bald half ich auch im Restaurant mit, ausschließlich hatte ich den Service und das Kellnerieren auf Sylt gelernt. Besonders an den Wochenenden ging es dort rund an Feste, ein Clubraum für 50 bis 100 Personen, ein Gastraum mit etwa 80 Plätzen, das volle Programm. Die Küche war bodenständig, ehrlich, konsequent frisch, kein Gefriergut, keine Fertigprodukte, keine Pseudokreativität aus der Tüte. Rolf, der Koch, war ein sensibler Alleinkämpfer, ein echter Künstler am Herd, ein Monk bei der Mise en Place. Für jede Fleischsorte hatte er seine Speziallieferanten, Rind, Schwein, Wild, Geflügel, Fisch. Gemüse kam von einem kleinen Händler, Spargel aus der Region, denn Burgdorf ist nun mal Spargelland. Das Anwesen befand sich im Ortsteil Beinhorn, einem winzigen Nest mit rund 140 Seelen, direkt an der Bundesstraße 188 und der Abfahrt Beinhorn der BAB 37 gelegen. Verkehrstechnisch war das eine Perle, nicht zuletzt für Lkw-Fahrer, Monteure und Messegäste mit akuten Navigationsproblemen, die sich hier zwangsläufig verirrten. Das Haus selbst war ein ehemaliger landwirtschaftlicher Hof mit Wohnhaus, Zwischenbau, Scheune, die zum Restaurant umgebaut war, und vier fremden Zimmern, meist an Monteure vermietet. Das Ganze war ursprünglich das Elternhaus meiner neuen Partnerin, dann in den Händen eines Steuerberaters, von dem sie es zurückgemietet hatte. Politisch interessant war der Ort ebenfalls, bis zu seinem Tod lebte hier Ernst Albrecht, einst Ministerpräsident von Niedersachsen. Und heute residiert seine Tochter Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, in Beinhorn. Ich glaube, bei einem ihrer überraschenden Familienbesuche holte sich mal jemand zwei Kannen Bier auf Rechnung bei uns ab. Der Deckel liegt sicher noch irgendwo, längst verjährt. Mit der Bekanntgabe, dass Hannover die Expo 2000 bekommt, begann für mich ein neuer Traum. Endlich ein eigenes Landhotel mit Restaurant, direkt an der Autobahn, perfekt gelegen für Messebesucher. 40 Millionen Besucher sollten kommen, täglich 260.000 Gäste, ein wirtschaftliches Eldorado. Ich schnappte mir Excel und begann, mit Zahlen zu jonglieren. Ein Plan entstand, das Anwesen zurückkaufen, umbauen, 25 Zimmer, ein moderner Empfang, Clubzimmer, eine stilvolle Fachwerkfassade, alles fein durchdacht, alles finanziell kalkuliert im unteren siebenstelligen Bereich. Mein alter Job war Geschichte, ich stieg aus und begann zu planen und zu rechnen, zu recherchieren und vor allem Businesspläne zu schreiben. Dann begann die erste Lektion im deutschen Kreditwesen. Ich präsentierte mein meisterhaftes Zahlenwerk den örtlichen Banken. Statt Applaus, höflich Schulterzucken. Dort saßen sie, die Herren und Damen im Maßanzug, absolute Meister der Risiken, vor allem der Risiken, etwas Neues zu wagen. Ihr Credo, Fantasie ist gefährlich. Kreativität, ein unkalkulierbares Risiko. Visionen, Luftschlösser, die es zu verhindern gilt. Die Bankmitarbeiter waren wahre Excel-Priester, Formulare, Nachreichungen, Vertröstungen.
Wir prüfen noch, das ist interessant, aber leider können wir das Risiko nicht übernehmen.
Dabei spielte es keine Rolle, dass ich bereits siebenstellige Umsatzvolumen verantwortet und komplexe Restrukturierungen gemeistert hatte. Für sie war ich ein Träumer, ein Fremder, der kein Hotel kannte, aber einen Plan in der Tasche hatte. Ihre Urteile basierten auf Tabellen, Zahlen und Algorithmen von Menschen, die niemals eine Serviette gefaltet oder den Kellnern beim Stress zugesehen hatten. Das Bauamt war ein eigenes Kapitel, man betrat es wie eine Pilgerstätte des Stillstands. Parkplätze mussten nachgewiesen, Fluchtwege akribisch geplant, Toiletten gezählt werden und das alles mit der zärtlichen Strenge eines Ordnungsfanatikers, der seine Macht auslebte. Man hatte das Gefühl, als hätte man durch seinen Antrag jahrzehntelange behördliche Langeweile unterbrochen. Und bis man endlich die Baugenehmigung hatte, verging zeitwertvolle Zeit. Die erste von zwei geplanten Messen rückte näher und ich wusste, ich würde sie nicht mehr schaffen. Einnahmen futsch, Projekt wackelt, der Druck auf die Beziehung stieg, der Enthusiasmus sank. Ich zog den Stecker, sagte allen Beteiligten ab und stellte das Projekt ein. Kurz darauf meldete sich eine andere Bank aus Hannover und zeigte sich unter Umständen finanzierungsbereit. Aber zu diesem Zeitpunkt war der Zauber verflogen, die Chancen vertan. Das Anwesen wurde verkauft. Ein Bekannter meiner Partnerin übernahm es und verpachtete ihr das Restaurant. Mein Geld bekam ich zurück mit einem kleinen Verlust. Rückblickend war es die richtige Entscheidung, denn die Expo enttäuschte gewaltig. Statt 40 Millionen Besucher kamen nur knapp 18,1 Millionen und die erhoffte Hotelauslastung wurde zur Illusion. Was bleibt, ist die Erfahrung. Die bittere, aber wertvolle Erkenntnis, dass man in Deutschland vieles planen kann, nur nicht die Bürokratie und schon gar nicht die Fantasielosigkeit derjenigen, die als Beruf Setos haben, Visionen zu ersticken und Träume zu verbuddeln.
heute bei Der Vollzeitrentner. Klasse, dass ihr dabei wart. Der Ruhestand langweilig? Nicht mit uns. In der nächsten Episode gibt's wieder abgefahrene Geschichten, freche Anekdoten und den Soundtrack für alle, die im Ruhestand erst richtig aufdrehen. Denn hey, wer sagt, dass das Leben mit der Rente langsamer wird? Wir treten aufs Gaspedal mit Rock'n'Roll durchs Alter. Bis dahin, rockt weiter, genießt das Leben und lasst die Rente tanzen.